Wir wollen nun sammeln und stille werden. Herr, aus dem Geschäft dieses Tages heraus sind wir noch einmal vor dein Angesicht gekommen. Manches geht uns durch den Kopf, auch vieles ist noch zu erledigen. Aber Herr, segne uns jetzt diese Stunde, damit wir das hören, was wir brauchen, und damit wir uns auf das ausrichten, was alleine Not tut. Wir brauchen, Herr, dich selber. Komm. Amen. Wir lesen in der Apostelgeschichte heute weiter. Apostelgeschichte 4, Abvers 32 bis 5, Vers 13. Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wie viel ihrer Waren, die da Äcker oder Häuser hatten, die verkauften sie und brachten das Geld des verkauften Gutes und legten es zu der Apostel Füßen, und man gab einem jeglichen, je nachdem einer in Not war. Josef aber, von den Aposteln genannt mit dem Zunamen Barnabas, das heißt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu der Apostel Füßen. Ein Mann aber mit Namen Ananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker und entwendete etwas vom Gelde mit Wissen seiner Frau und brachte einen Teil und legte es zu der Apostel Füßen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belögest und entwendest etwas vom Gelde des Ackers? Hättest du ihn doch wohl mögen behalten, da du ihn hattest, und da er verkauft war, war es auch in deiner Gewalt. Warum hast du dir solches in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Ananias aber diese Worte hörte, fiel er nieder und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die es hörten. Es standen aber die Jünglinge auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es begab sich über eine Weile bei 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr: Saget mir, habt ihr den Acker so teuer verkauft? Sie sprach: Ja, so teuer. Petrus sprach zu ihr: Warum seid ihr denn eins geworden, zu versuchen den Geist des Herrn? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden dich hinaustragen. Und alsbald fiel sie zu seinen Füßen und gab den Geist auf. Und da kamen die Jünglinge und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dieses hörten. Es geschahen aber viel Zeichen und Wunder im Volk durch die Apostelhände, und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig. Von den anderen aber wagte keiner, sich zu ihnen zu tun, doch das Volk hielt groß von ihnen. Soweit. Und vielleicht erging es Ihnen so beim Hören oder ersten Durchlesen wie bei mir, bei der Vorbereitung. Ist das die Möglichkeit, ein solcher Text im Advent, in der Vorweihnachtszeit? Da klingt's doch von den Hirten und von den Engeln und von Friede und Freude und jetzt vom Ernst und Tod. Ist das überhaupt ein Thema für diese Zeit? Am liebsten hätte ich es eigentlich überschlagen oder unterschlagen und wäre einfach weiter zu einer schönen Stelle weiter hinten. Aber dann ist es mir ganz wichtig geworden, dass eigentlich genau das Thema in diesem Text des dritten Adventssonntags angeschlagen wird. Der dritte Adventssonntag ist nämlich der Sonntag Johannes des Täufers. Wer heute Abend drüben in der Stiftskirche war, der sah schon die Geschichte dort im Film. Genau dieses Thema war dort drüben heute auch behandelt. Und sie erinnern sich doch an die Geschichte. An die Geschichte damals, die Leute, die waren ja arm dran in Jerusalem. Die Knobelbecher der römischen Besatzungsmacht hatte ihre ganze Freiheit niedergetrampelt. Und die Stürme der Zeit hatten alle Hoffnungslichter ausgeblasen. Diese Leute bliesen tatsächlich aus dem letzten Loch. Und dann ging es von Mund zu Mund, Johannes kommt. Johannes, der Täufer. Johannes, der mit seiner neuen Botschaft. Und die Leute ließen alles liegen und stehen. Ihre Brötchen und ihre Lebkuchenbackerei, auch ihre Päckchen machen. Sie verließen diese Stadt und sie gingen hinaus an den Jordan. Ein langer Zug zog dorthin und endlich standen sie dort. Sie ließen es sich unheimlich viel kosten. Und als sie vor dieser Gestalt standen, da wurde es ihnen seltsam zumute. Seltsam der Aufzug dieses Mannes. Kamelhaartalar mit Leibriemen, wie das schon ausgesehen hat. Da sehen wir mit unseren schwarzen Talaren aus wie die Fürsten. Kamelhaartalar. Und dann erst sein Vesper, von dem sie hörten, Heuschrecken und wilder Honig. Essen Sie das einmal zum Frühstück, das wäre eine Diät. Heuschrecken und wilder Honig. Aber das ging ja alles noch, als er dann seine Adventspredigt begann. Sicher doch, Liebe, Gemeinde, Betonung auf Liebe, so wie wir es ja auch tun. Er sagt, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezicht. Und da kann ich mir denken, welcher Wind in diese Menge hineinblies. Was ging in den Zuhörern vor? Da sind wir ganz ausgebrannt, dachten sie. Da warteten wir endlich auf ein Wort. Und dann solche Worte. Von den Pfarrern ist man ja schon einiges gewohnt. Von den Pfarrern dieser Mischung aus Guru, Medizinmann und billiger Jakob. Oder da, aber solch eine Rede ganz bestimmt nicht. Da wollten wir ein Wort, das uns aufrichtet und tröstet. Und nun, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht. Ein Sturm mit Windstärke 10 ging doch los. Genauso, wie wenn ich heute Abend so angefangen hätte. Sie haben sich doch aufgemacht, sie haben sich doch losgerissen. Einige von Ihnen sind richtig müde und sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es bis 9 überhaupt noch durchhalte nach diesem Tag, aber wegbleiben wollte ich auch nicht. Und dann kommt man her und dann sagt einer, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht, was ist denn das für ein Stackkopf, ein Dickkopf? Aber liebe Freunde, genau, das ist dieser Johannes nicht gewesen und ist es heute noch nicht. Mit dieser seiner Adventsbotschaft will er nicht alleine bleiben. Er sagt's aus einem liebenden, aber deshalb auch wieder harten Herzen. Er will's den Leuten ins Herz hinein sagen. Liebe Leute, so geht man nicht auf Weihnachten zu. So geht man nicht auf den Empfang dieses Herrn Jesus zu. So, wie ihr seid, könnt ihr nicht Eigentum dieses Herrn werden. Der Herr wird bei euch vorkehren. Er wird bei euch sauber machen. Gott nimmt's nämlich ganz genau, das merkt euch. Gott nimmt's nämlich ganz genau. Deshalb, mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt. Und das klingt tatsächlich anders als Klingglöckchen, Klingelingeling. Adventszeit war in früheren Jahren eine Buß- und Fastenzeit. Eine ganz ernste Zeit, wo man sich im Licht des Kommenden noch einmal geprüft hat, bin ich denn überhaupt würdig? Kann ich denn überhaupt Weihnachten feiern? Kann dieser Herr mir seine Freude schenken, mir in meine schmutzigen Hände sein Licht? Das ist Adventszeit und uns tut es gut, diese Botschaft des dritten Advents noch einmal im Glas, praktisch gleichsam im Prisma dieser Verse der Apostelgeschichte zu hören, darin sie sich brechen, aber das gleiche Licht, Gott nimmt's genau. Das ist das Thema heute Abend. Gott nimmt's genau. Und zwar erstens, Gott nimmt's genau bei wem? Wir wissen die Antwort ohne zu lesen. Gott nimmt's genau damals bei den Römern. Klar, bei den Römern. Die haben unwahrscheinlich viel auf dem Kerbholz. Und sie mochten uns singen, wenn dieser Herr kommt, dann wird er die ganze römische Besatzungsmacht einfach hinwegputzen. Bei denen ist es genau. Und dann eben bei jener Schicht, jener Oberschicht von Hohepriestern und Pharisäern, die nichts anderes wussten, als diesen Herrn nicht nur an den Rand, sondern an das Kreuz zu drücken. Bei denen wird es genau werden. Und dann werden sie genau spüren, was das für ein Herr ist. Endlich werden sie es merken. Und bei den Sadduzäern und bei all denen. Aber, liebe Freunde, Gott nimmt es genau zuerst und vor allem bei seinen Leuten. Hier steht zum ersten Mal in der Apostelgeschichte, überhaupt in der Bibel, das Wort Ekklesia. Das heißt zu Deutsch Kirche. Bisher war nur von Jüngern die Rede, von Gläubigen, von der Zahl der Männer, von der Menge der Gläubigen. Und jetzt heißt es Kirche. Also nicht mehr Einzelpersonen, nicht mehr Individuen, nicht mehr eine Blütenlese, nicht ein Publikum, auch kein Panoptikum, sondern Kirche, Gemeinde, von Gott herausgerufene und in diese Welt hineingesteckte Gemeinde, Kirche, nicht Baptisten, nicht methodistische Kirche, nicht baptistische Kirche, nicht frei evangelisch, nicht süddeutsch, EC. Nein, das alles nicht, sondern hier ist gemeint die Idealgemeinde, die Prachtsgemeinde oder sagen wir, wie wir es gewohnt sind, die Urgemeinde. So wie es Urgestein gibt, so leuchtet uns hier die Urgemeinde entgegen, gleichsam das Urmeter beim Betrachtung des Vaterunser sagt wie immer, das Vaterunser sei das Urmeter fürs Gebet, an dem wir unser Gebet genau abmessen könnten. An dieser Stelle können wir abmessen, was Gemeinde und was Kirche ist. Ich verstehe ja jene jungen Leute, die, wenn sie Kirche hören, überhaupt nur Bahnhof verstehen. Und dann kommen Erinnerungen damals an die Konfirmation, wo einen die Eltern ein paar Mal in die Kirche schickten. Und dort saßen so Leute, die schon gleich ganz scharf schauten, weil sie aus Versehen deren Stammplätze besetzt haben. Und dann war die Predigt so ellenlang und nicht verständlich und dann unterhielten sie sich drunter rein und dann kam der Mesner und packte sie im Genick. Und am Schluss kam der Pfarrer auch noch und schimpfte sie durch und sagte, aber wenn ihr nächstes Sonntag nicht anständiger seid, aber kommen müsst ihr wieder. So haben sie Kirche erlebt. Und dann später noch einmal, sie gingen in irgendeine Kirche und da saßen halt bloß ein paar und müd war es auch und kalt war es auch und langweilig war es auch. Schlechte Erinnerung mit der Kirche. Was ist denn eigentlich Kirche? Was ist denn eigentlich Gemeinde? Wer das wieder wissen will, wer wissen will, was Ekklesia ist, der schaue nicht in die Hospitalkirche oder Stiftskirche oder Leonhardskirche, der schaue auch nicht in den Gemeinschaftssaal in der Eugenstraße, sondern der schaue hier hinein. Dort steht, wie es eigentlich aussehen muss und wie es ausgesehen hat. Einmal, vier Dinge werden hier genannt. Diese Leute in der Urgemeinde hatten ein richtiges Herz. Ich weiß nicht, ob wir ein richtiges Herz haben. Manchmal denke ich, wir hätten Herzsklerose, Herzverengung. Herzverengung. Es geht gar nicht mehr alles so durch. Wir sind irgendwie eng geworden und die Gefahr des Infarkts, des geistlichen Infarkts besteht. Und sie waren ein Herz und eine Seele. Von daher kommt ja jenes berühmte Wort von dieser Stelle. Ein Herz und eine Seele. Das heißt, man war sich von Herzen gut. Das ist eine Gemeinde. Man war sich von Herzen gut. Man war herzlich untereinander. Man schüttete sich gegenseitig das Herz aus. Man schaute anderen nicht nur in die Augen oder ins Gesicht, man schaute sich ins Herz. Doch man hat mit dem Herzen geschaut. Man hatte nicht nur einen Kleber am Auto hinten drauf, ein Herz für Kinder, sondern man hatte ein Herz auch für Alte. Man hatte ein Herz fürs Mittelalter. Man hatte ein Herz für jeden. Wenn ich so etwas höre, da bekomme ich das Heimweh. Und da bekommen mir die Tränen auch irgendwie selber. Solche Leute, die ein Herz für den anderen haben, wo man sich gegenseitig nicht nur in die Augen, sondern ins Herz schaut. Ein richtiges Herz. Das ist das eine. Und das zweite, was Gemeinde ausmacht, ist ein richtiger Mund. Hier heißt es, sie gaben Zeugnis, sie schwätzten nicht, sie babbelten nicht, sie lallten nicht, sie witzelten nicht, sie spotteten nicht, sondern hier heißt, sie verkündigten das Zeugnis des auferstandenen Herrn. Das ist Kirche. Und wenn Sie Gemeinde suchen, egal wo Sie hinreisen, dort, wo das Zeugnis des Herrn Jesus weitergegeben wird, dort ist Gemeinde. Heute Morgen um 8 Uhr läutete schon das Telefon und dann meldete sich eine Redakteurin des Sterns. Sie habe gehört, dass ich an Weihnachten hier in Stuttgart predige. Ich sagte, ja, das stimmt. Am Weihnachtsfest, so wurde ihr gesagt, ich sagte, ja. Und dann sagte sie noch, warum predigt an diesem Sonntag nicht der Bischof? Dann sage ich, wir sind alle Bischöfe. Und dann sagte sie, ob ich schon etwas wisse, was ich am Christfest sagen wolle. Ich sagte, ganz genau, das weiß ich sehr genau. Sie hätte eine Frage, ob ich etwas gegen Nicaragua und Südafrika sagen werde. Und dann sagte ich, das habe ich nicht vor. Aha, dann sind Sie also gegen den Frieden. Und dann habe ich ihr zu erklären versucht, dass wenn einer in Stuttgart für den Frieden ist, dann bin ich's. Und dazu zähle ich mich. Und ich versuchte zu erklären, dass ich von dem verkündigen werde, der an Weihnachten zu uns gekommen ist, um Friede zu bringen auf diese Erde. Friede zu denen, die ihn als Jesus Christus anerkennen. Und ich sagte, das ist hochpolitisch. Wenn wir das anfangen, an diesen Jesus zu glauben, dann wird Friede bei uns, auch in Nicaragua. Anders gar nie. So habe ich das noch nie gehört, sagte sie. Und dann schickte sie mir einen Fotograf auf den Hals, der machte 20 Bilder, sicher für eine Briefmarke nachher so groß, um diese Neuigkeit zu bringen, dass der nichts gegen Nicaragua sagen wird. Verstehen Sie, das Bild der Kirche ist dort, wo einer gegen etwas spricht. Sind wir so weit heruntergekommen? Wir predigen doch für den Herrn. Das Zeugnis dieses Herrn Jesus Christus, das ist die Friedensbotschaft, die ich brauche und die Sie brauchen und mit der wir in dieser so kranken Welt allein noch weiterleben können. Sie verkündigten das Zeugnis des auferstandenen Herrn. Das ist unsere Aufgabe. Richtiger Mund ist das Zweite. Sie taten es mit großer Kraft, nicht weil sie so große Kraft hatten, sondern so heißt, weil sie so viel große Gnade hatten. Das entspricht sich. Dort, wo die große Gnade von oben kommt, haben auch Menschen große Kraft. Und C, sie hatten richtige Augen. Richtige Augen, das ist das Dritte, was Kirche ausmacht. Richtige Augen, entweder ist man ja weitsichtig und dann sieht man nur die Nöte der dritten Welt.
Oder man ist nachsichtig und sieht nur die Probleme der eigenen Nase. Die hatten aber die richtigen Augen. Und von denen heißt's, da war keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Sie sahen jeden, der einen Mangel hatte, und den sprachen sie darauf an. Wir haben ja, Gott sei Dank, hierzulande keinen Mangel an Nahrungsmitteln. Und wir sehen auch die in Äthiopien, ganz gewiss sehen wir auch die. Unsere jungen Leute haben das auch gesehen am ersten Adventabend. Am ersten Advent, die haben für Äthiopien an einem Gottesdienst 17.300 Mark geopfert. In einer junge Leute zwischen 14 und 19. Wir können bei jungen Leuten lernen, was Opfern heißt. Das sehen wir auch. Aber ich denke, ob wir den Mangel derer sehen, die neben uns und unter uns sitzen. Den Mangel der Einsamen, den Mangel der Depressiven oder den Mangel der Eltern und der Kinder. Und ich meine nun beide Seiten. Am Sonntag erzählte mir eine Mutter, die ungefähr in meinem Alter ist. Sie habe eine Tochter, die sei jetzt ein Jahr in einem christlichen Lebenszentrum gewesen. Eine Tochter, an der sie eigentlich nichts auszusetzen habe. 23, sie sei zurückgekommen mit einem Gebetsschemel. Sie halte auch ihre Gebetsstunden. Aber sie sitze sehr viel in ihrem Zimmer und stricke sehr viel mit Naturwolle. Und sie frage eigentlich gar nie, wie es ihr denn gehe, und ihr schlage die Arbeit überm Kopf zusammen, die Schwiegereltern, die Alten auch noch im Hause. Sie bete und sie lese die Bibel, aber sie sei eigentlich allein. Und als sie kürzlich gesagt habe, sie soll doch mithelfen, putzen, und dann meinte die Tochter, ach, man darf das nicht heute so eng sehen, nicht so viel putzen und waschen. Und wenn es ihr nicht passe, sagte die Tochter zur Mutter, dann ziehe sie aus, das habe sie ohnehin schon vor im nächsten Frühjahr. Und dann sagte mir die Mutter mit dem Satz, dürfen einem Kinder so wehtun? Herr Eisler, dürfen einem Kinder so wehtun? Das ist die Not der Eltern mit den Kindern und umgekehrt. Da ist der Mangel die Not Kinder mit ihren Eltern. Da kommen sie, ihren Gottesdienst. Da kommen sie in den Jugendkreis. Und ihre Eltern mir sagen, ich will nicht, dass mein Kind zu fromm wird. Es soll noch ein Normalbürger bleiben. Das ist die Not der Jugendlichen mit ihren Eltern, wo sie die Schwierigkeiten und Mängel und Defizite der Eltern entdecken. Eine Gemeinde sieht diese Mängel der anderen, die uns heute tief ins Fleisch geschnitten sind. Und sie reden darüber mit anderen, und das ist schon eine Hilfe. Man trägt es gemeinsam. Richtige Augen und richtige Hände. Das ist das Vierte einer Gemeinde. Richtige Hände. Die Vernunft sagt, jeder sorge für sich. Und die sagen, jeder sorge für den anderen, dann ist erst richtig gesorgt. Es war ihnen alles gemeinsam. Bitte, das ist kein Liebeskommunismus, wie das hier immer ausgelegt wird. Das stimmt nicht, dass sie alles hergegeben hätten in eine Kasse. Das war keine Kommune, sondern sie hatten ja noch eigene Äcker. Wörtlich heißt es, sie betrachteten alles als gemeinsamen Besitz. Das heißt, man hat es nicht nur gesehen zur Sicherung seiner eigenen Existenz, sondern sie wussten, ich gebe einen Teil davon ab, wenn jemand Not braucht, wenn jemand in Not ist und etwas davon braucht. Aber ist das alles nicht ein großer Einfall, was hier steht? Denkt ihr nicht an morgen, an die Zukunft, Leute, fortkommender Kinder? Doch, sie denken an die Zukunft, aber sie denken an die Zukunft ihres Gottes. Unser Sicherungsdenken heute ist wirklich fragwürdig. Sie damals brauchten es nicht zur Sicherung ihrer Existenz, sie brauchten es als Versorgungsgut für sich, aber auch und vor allem als Versorgungsgut für die anderen. Und so hatten sie dann auch richtige Hände, die hergeben konnten. Ein Acker. Es war lang nicht alles. Der Zehnte, der Fünfte, dritten Teil. An einem Mann wird diese Gemeinde, diese Kirche noch exemplifiziert. Und der heißt hier Josef. Dieser Josef ist ja getauft worden. Und bei der Taufe bekam er einen Zunamen. Wir haben ja auch manchmal Zweit- und Drittnamen, aber meistens nur deshalb, weil die Schwiegermutter, oder Entschuldigung, weil die Mutter und so geheißen hat. Und dann gibt man den Namen auch, dann ist wieder Friede in der Familie. Die ganze Verwandtschaft hat den Namen reingepackt. Wenn die damals einen Zweitnamen gegeben haben, einen Zweitnamen, dann hatte das eine geistliche Bedeutung. Man wollte, dass dieser Mann in dieses Vorbild hineinwachse. Und so bekam dieser Josef ein Allerweltsname, wie Karl und so. Josef, der bekam den Zunamen Barnabas, zu Deutsch ein Mann des Trostes. In Bibellesung fällt dabei der Mann, der große Mann des Trostes in der Bibel ein, nämlich Simeon. Simeon, wieder eine adventliche Gestalt, der wartete auf den Trost Israels. Ein Kreis von Wartenden dazu gehörte. Die Zacharias, Elisabeth, auch Maria gehört in diesen Kreis. Und dazu nun auch dieser Josef. Und er hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Er ist in seinen Namen hineingewachsen. Menschen sprechen nach Hiob 31. Menschen sagen zum Goldklumpen, du bist mein Trost. Und bei ihm heißt es, Israel hat dennoch Gott zum Troste. Oder Hiskia, um Trost war mir sehr bange, aber du hast dich meiner Seele herzlich angenommen. Was für ein Satz für solche unter uns, die so trostlos sind. Hiskia, um Trost war mir bange, aber Herr, du hast mich um meiner Seele herzlich angenommen. Und dann hat er mit seinem Besitz anderen Trost gebracht. Trostmenschen bringen Trost anderen Leuten. Und er hat diesen Trost weitergesagt. Er war es, der Barnabas, der den Paulus in den Dienst rief und er durch ganz Kleinasien hindurch diese Trostbotschaft transportierte. Er wurde zum Briefträger der Trostbotschaft quer hinein nach Europa. Also, wenn man solche Gemeinde sieht, dann kann man tatsächlich Heimweh bekommen. Heimweh nicht nach dem Land, wo die Zitronen blühen, oder Heimweh nach dem Böhmerland, wo meine Wiege stand, oder nach dem Ostseestrand, wo der Ginster blüht, oder nach Mexico River, sondern Heimweh nach der richtigen Gemeinde. Mit Augen, mit einem Mund, mit Händen. Aber, liebe Freunde, an dieser Gemeinde geht Gott nicht vorbei. Um bei anderen es ernst zu machen. Gott nimmt es ernst bei dieser seiner Gemeinde. Und wenn Sie Christ werden wollen oder Christ sind, dann müssen Sie damit rechnen, dass Gott nicht in der Altstadt bei diesen Figuren anfängt. Dann müssen Sie damit rechnen, dass Gott nicht bei denen anfängt, die Weihnachten nur als Weihnachtsmarkt kennen. Dann müssen Sie damit rechnen, dass Gott bei Ihnen es ernst macht. Das ist eine. Bei wem? Bei denen, die zu seiner Gemeinde gehören. Zweitens, Gott nimmt's genau bei was? Das ist die zweite Frage dieses Textes. Bei was? Das ist eine unerhörte Geschichte. Ein Ehepaar. So, wie es viele Ehepaare gibt, mit dem schönen Namen Ananias und Sapphira. Ananias. Ein Konfirmand sprach immer vom Ananas. So heißt es nicht. Es heißt Ananias. Und Ananias heißt zu Deutsch der Begnadigte und Sapphira, ein wunderschöner Name. Sapphira, die Schöne. Also ein begnadet schönes Paar. Ich stelle mir so vor, die zwei, wie mein Verlobungsbild. Verstehen Sie, so war es damals. Ein begnadet schönes Paar. Damals. Schön. Und nun, die waren nicht nur schön und nicht nur begnadet, sondern die gehörten auch zur Gemeinde. Schönheit, die sich nicht so schade ist, zur Gemeinde zu zählen. Mann, das war ein begnadet schönes Ehepaar. Und dort in der Gemeinde hörten sie von dieser Tat des Josef, des Barnabas, der einen Acker verkaufte und dies dem Petrus einfach hinlegte. Und so stelle ich es mir vor, so sind sie abends zusammengesessen. eine Kerze angezündet, andere Lichter gab es ja nicht, und sagt, du, wir müssen miteinander was reden. Das ist prima Sache. Ein gutes Beispiel hat ja immer Folgen. Und wir sollten auch etwas geben. Ich denke, der Ananias wusste nicht so recht, wie jetzt seine Sapphira antworten wird. Ja, wenn wir auch was geben sollen, so müssen wir auch machen. Und dann sagte sie, ja, du, wir geben was. Ja, was denn? Sie kamen sich um herumdenken, dann auf diesen Acker, der hinten hinterm Hügel lag und der ohnehin vom Nachbar schon gekauft werden sollte und wollte, wärst du auch dafür, obwohl er von deinen Voreltern stammt, den verkaufen wir. Ja, was für ein begnadet schönes Paar, wenn Ananias und Sapphira in Sachen Geld einer Meinung sind. Das ist ein Glück, das ist ein Glück. Meistens ist ja die Frau etwas freigebiger und der Mann ist immer ein bisschen Entenglimmer. Sagt, ha, kleines Opfer wird es auch tun. Aber die sind einer Meinung schon sehr, ist ein Stück weit Gemeinde. Sie geben es her. Und dann sehe ich diesen Ananias am anderen Morgen zum Nachbar gehen und er sagt, ha, gerne, selbstverständlich, das zahle ich bar. Und sagen wir 50 Golddukaten. 50 Goldstücke in einem prall gefüllten Sack und abends sitzen sie wieder bei der Kerze. Diesmal dieses Geld dazwischen. Und dann schüttet er es aus und Goldstücke im Kerzenschein. Man, das funkelt. Und sagen, sie zählen sie, sie halten sie in den Händen, sie lassen es durchgehen, wie schwer und wie schön die sind. Ich weiß nicht, wer drauf gekommen ist. Ich möchte sagen, der Ananias. Und sag du, wenn wir einen behalten oder zwei, dann sind es ja immer noch 48 oder sagen wir mal, wir behalten 10. 10 tun wir einfach weg und geben wir 40. Das ist ja unendlich viel, geben wir 40. Er kriegt einfach nicht alle los. Das Geld ist unwahrscheinlich klebrig. Kontakt 2000 ist ja dran. Das hält einfach. Man kriegt's nicht los. Wenn man bloß 20 Pfennig in der Tasche hat, die gibt man gleich her. Aber haben Sie schon mal 1000 Mark abgehoben? Da gibt man kaum 50 raus. So ist das. Und so war es dann auch. Und so nimmt er dann seine 40 an den Morgen. Und dann geht er zum Petrus. Und er legt's dem hin. Und der Petrus, der schaut ihn gar nicht an. Der strahlt gar nicht. Der nimmt ihn nicht in den Arm und sagt, Mann, 40 Golddukaten, das ist ja mehr als von dem Josef. Mann, das wird am Sonntag abgekündigt und im nächsten Monat kommt es im Gemeindebrief fett gedruckt. So sagt er nicht, sondern der schaut immer auf dieses Geld und nur den einen Satz, ist das alles? Und dann ist Stille. Und in diese Stille hinein sagt Ananias, ja. Und dann tut's einen Schlag. Ein Mann röchelt und wird tot hinausgetragen. Und 3 Stunden später genau dasselbe. Das begnadet schöne Ehepaar im Sarg. Wer fasst sich an dieser Stelle nicht an den Kopf? Was für eine überhöhte Strafe! Wie kann Gott dazukommen? Die Erklärung steht in diesem Text. Der Satan hat dein Herz erfüllt. Zum ersten Mal in der Gemeinde taucht der Begriff Satan auf. Satan. Er war schon früher tätig. Er war schon tätig im Spott der Leute, im Hass der Hohepriester, bei Judas und vor allem er war schon bei Petrus damals im hohepriesterlichen Palast tätig. Als er ihn herumbrachte, dass er seinen Herrn verleugnete, der Petrus kannte diesen Schurken, der kannte diesen Satan. Und der Petrus dachte in seinem Hinterkopf und in seinem Herzen, wenn einmal die Gemeinde so steht, wie sie steht, dann wird dieser Satan keine Ruhe lassen, bis er auch in der Gemeinde ist. Dieser Satan, der stellt tatsächlich seinen Pferdefuß zwischen Tür und Angel. Und kaum ist die Gemeinde ein Herz und seine Seele, da ist er mit seinem Schwefelgestank schon mittendrin. Und das riecht dieser Petrus und das merkt dieser Petrus und das weiß dieser Petrus, das ist nicht nur eine ganz kleine Sünde, das ist der Satan persönlich. Hier treibt der Verkleidungskünstler sein schlimmes Spielchen. Er kleidet sich hier in den Geist der Lüge. Ananias hätte ja nur Ja sagen müssen. Ja, das ist der kleinste, der größere Teil. Er hätte ja sagen müssen, wir haben 10 Mark daheim gelassen, hätte gar nichts ausgemacht, er hätte sogar seinen Acker für sich behalten können. Wer sein Geld nicht hergeben will, er braucht es gar nicht. Es ist keiner gezwungen, auch heute Abend nicht, nie. Aber der Ananias spiegelt jetzt falsche Tatsachen vor. Er will groß herauskommen und das ist Heuchelei. Im Grunde eine kleine Betrügerei, eine kleine Schummelei, eine kleine Sünde. Aber weil der Teufel über kleine Sünden in die Gemeinde hereinrutscht, sind die kleinen Sünden seiner Leute vor Gott riesengroß. Liebe Freunde, Gott macht mit keiner Sünde Friede. Und wenn sie noch so gering und klein in unserem Leben ist, weil durch sie die ganze Gemeinde vor die Hunde gehen kann. Unser Thema dieses Abends, Gott nimmt es genau, stammt ja eigentlich von einer alten Christin aus Westfalen, dort im Bergischen Lande. Von ihr hat Paul Humburg erzählt, er habe sie besucht. Man wusste, dass es mit ihr zum Sterben geht und so wie damals die Familie um sie versammelt. Und alles wartete noch auf ein Wort dieser verehrten Mutter, Großmutter der Familie. Und sie habe noch einmal den Mund aufgemacht und habe ihren Kindern und Enkelkindern, die dort um dieses Bett standen, nur dieses Sätzlein gesagt: Kinder, Gott nimmt's genau angesichts der Ewigkeit. Und im Adventslicht und Weihnachtslicht sehe ich auch nicht zuerst nur die Freude, die über diese ganze Welt geht, sondern ich sehe im Lichte, im grellen Lichte dieser Weihnacht, sehe ich auch mein eigenes Leben durchschaut und durchleuchtet. Wo sind die kleinen Schummeleien? Wo sind die kleinen Lügen? Wo sind die kleinen Dinge, die alles kaputt machen? Jede kleine Sünde ist das Einfallstor des Satans. Deshalb hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, hütet euch vor der Heuchelei, sagt Jesus. Beides steht da. Große Furcht und dann große Gnade. Bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Oder sehet an die Güte und den Ernst Gottes. Und deshalb haben wir gesungen, mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt. Und deshalb noch die eine Frage, warum passiert das bei uns nicht mehr? Warum kommt das bei uns nicht mehr so vor? Bei uns fällt keiner mehr um. Aber ich frage, ist das ein Beweis dafür, dass es Gott nicht so ernst meint? Dieser Ananias ist an den Starkstrom Gottes geraten, der damals in der Gemeinde war, der Menschen zum Leben und zum Licht erweckte und der gleichsam Menschen töten konnte, so wie es heute noch Starkstrom tun kann. Und wenn es bei uns heute nicht mehr passiert, könnte das nicht diese ernste Frage sein, diese ernste Frage, die mich bewegt. Dass unsere Gemeinde nicht mehr unter Starkstrom steht, sondern unter Schwachstrom. Oder ob Gott seinen Strom schon überhaupt abgeschaltet hat. Wenn wir diesem Herrn wieder begegnen wollen, dann kommen unsere kleinen Sünden ans Licht. Dann müssen wir zu ihm gehen. Im Ernst und mit Ernst. Und ihm sagen, Herr, selbst meine unerkannte Sünde stell du in dein Angesicht und vergib mir um deiner Liebe willen. Und das ist nun aber wahrlich die Weihnachtsbotschaft, dass er dann sagt, wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen. Und so möchte ich an diesem Abend wieder einladen, jeden Einzelnen mit seinen großen und kleinen Sünden, mit seinen großen und kleinen Sorgen, mit seinen großen und kleinen Beschwernissen, mit all dem, was ihn sein Leben so zerwüstet und zerbricht. Gehen Sie zu diesem Herrn mit großer Furcht, aber rechnen Sie damit, dass er ein Herr großer Gnade ist und Ihr Leben so machen kann, dass es sich zu leben lohnt, mit ihm zu leben und dann einmal zu sterben, in ihn hinein. Wir predigen das Zeugnis dieses Herrn. Amen. Und jetzt singen wir vom Lied 3, Lied Nummer 3, die Verse 1 bis 5. Vielleicht dürfen wir jetzt schon die verabschieden, die in die Tiefgarage müssen, um ihr Auto noch zu kriegen. Lied Nummer 3. Du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. Du weißt, was in uns ist und warum es da ist. So bringen wir es vor dir. Herr, verbrenne das, was dir nicht gefällt, damit wir nicht ganz verbrennen müssen. Schenk uns deine Gnade in dem Wissen um dein Gericht. Wir möchten dir danken für dieses ganze Jahr, für die Möglichkeiten der Bibelstunden hier inmitten der Stadt. Wir danken dir, dass wir jetzt auf Weihnachten zugehen können und bitten dich für all die, die sich nicht freuen können, an nichts und an gar niemand. Zeige du dein Angesicht auch denen. Und so begleite uns und führe uns und schenke uns in diesem Jahr eine lebendige Begegnung mit dir, dass es wirklich Freude, echte Freude gibt. Vater unser im Himmel. Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Denken Sie noch an unseren Büchertisch. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und ich freue mich, wenn ich Sie nächstes Jahr wiedersehe. Gute Nacht.